Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Heute sehen Sie nun, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das 35. und damit zweitletzte Video aus dieser Reihe, aus dieser Videoreihe Enneagramm, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen jeweils zwei Typen des Enneagramms. Mein Name ist Detlef Rathner, ich bin Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie, Enneagramm-Experte, Enneagramm-Lehrer, Enneagramm-Coach, Enneagramm-Homöopath und Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Enneagramm, Homöopathie und Enneagramm-Homöopathie. Heute geht es um den Vergleich von Typ 7 und Typ 9 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten mal wieder und Unterschiede dieser beiden Enneagramm-Typen. Die Typen 7 und 9 werden manchmal in der Tat miteinander verwechselt, weil sie beide eine etwas ähnliche Ausstrahlung besitzen können. Sie gehören ja bekanntlich zur sogenannten Optimisten-Triade. Ja, gemeint ist also eine Gemeinschaft von drei Typen, 2, 7 und 9, wobei Typ 7 noch deutlicher und auf etwas andere Art optimistisch ist als Typ 9 des Enneagramms, und Typ 2 ist also am wenigsten von allen dreien optimistisch, aber auch tendenziell eher optimistisch. Man sagt in der Enneagrammlehre, dass Typ 7 energiegeladen optimistisch ist, während Typ 9 entspannt optimistisch ist. Vielleicht kann man damit ein bisschen was anfangen mit diesen beiden Begrifflichkeiten. Die drei Optimisten des Enneagramms, also die Typen 2, 7 und 9, haben alle so eine gewisse Art, die Angelegenheiten des Lebens mitunter zu beschönigen und sie besser wahrzunehmen, als sie in Wirklichkeit sind, vor allem aus Sicht der anderen sechs übrigen Enneagrammtypen. Kommen wir zunächst zu den generellen Gemeinsamkeiten von Typ 7 und Typ 9. So, da schlage ich mal wieder mein Lexikon auf. So, da lesen wir in meinem Enneagramm-Lexikon Gemeinsamkeiten Typ 7, Typ 9. Sowohl Typ 7, der Epikureer, als auch Typ 9, der Vermittler, möchten ein angenehmes und lebendiges Leben führen. Beide sind anpassungsfähig, vielseitig und flexibel. Beide möchten von anderen Menschen gemocht werden und sind fast immer gern dazu bereit, mit anderen Personen persönliche Verbindungen einzugehen. Beide vermeiden gern Konflikte. Ja. Das sind also die Gemeinsamkeiten erstmal, die zentralen Gemeinsamkeiten zwischen den Typen 7 und 9. Nun widmen wir uns aber mal wieder den drei differenzierenden Fragen, um die Typen 7 und 9 in der Praxis gut voneinander abgrenzen zu können, zu differenzieren. Ne? Frage Nummer 1. Wenn deine Aufmerksamkeit abgelenkt wird oder sonst wie ein wenig aus dem Gleichgewicht gerät, also oder ne, wenn du selbst ein wenig aus dem Gleichgewicht gerätst, denkst du dann regelmäßig an interessante, abwechslungsreiche, lebendige, dich stimulierende und anregende Tätigkeiten und Beschäftigungen, ne, die du noch in Angriff nehmen könntest oder möchtest, und wirst du relativ schnell abgelenkt, also allgemein wirst du schnell abgelenkt, dann bist du eher Typ 7 oder dann bist du wohl Typ 7, ne? Wenn die Frage zwischen Typ 7 und Typ 9 auftaucht natürlich. Ne? Oder aber denkst du, wenn du abgelenkt bist, dann eher an Tätigkeiten und Beschäftigungen, die für dich bequem und dir vertraut sind, und lässt du dich im Alltag nicht ganz so schnell ablenken, dann bist du wohl Typ 9. Typ 7 ist sehr schnell und häufig abgelenkt in seinem Alltag. Aufgrund seiner extrem schnellen Funktionsweise seines Verstandes interessiert er sich dann für neue und interessante Ideen, anregende Gedanken, plant dann gerne seine Zukunft und unternimmt dann Dinge, die ihn wirklich stark interessieren. Und Typ 7 kann dabei eine sehr lebhafte, lebendige Fantasie entwickeln, und seine Aufmerksamkeit schweift oft hunderte von Malen am Tag ab. Das ist ganz typisch bei Typ 7. mit seinem lebendigen, assoziativen Denken. Ja. Vor allem ist Typ 7 dann schnell abgelenkt, wenn ihm langweilig ist. Er ist besonders aufgeregt dann auch, ne? Oder gar, wenn er erregt ist, ne? Wenn er ängstlich ist oder auch, wenn er traurig ist. Ne? Letztlich gibt es bei 7ern unzählige Gründe, die ihre Aufmerksamkeit ablenken können. Und deswegen sind sie auch sehr schnell ablenkbar. Typ 9 hingegen lässt sich nicht ganz so schnell ablenken, nur unter gewissen Umständen. Ja, zum Beispiel, wenn die Neuner von Angst ergriffen werden, was nicht selten passiert, oder wenn sie auf jemanden wütend sind, ja, oder auch wenn andere auf sie wütend sind, oder auch wenn sie einseitig kritisiert werden zum Beispiel, ne, dann fühlen sich Neuner, also dann fühlt sich der Typ 9 schnell unter Druck gesetzt und gezwungen, irgendwie zu handeln. Oft wissen sie dann aber gar nicht, was sie in einer gegebenen Situation denn nun genau tun sollen oder sollten. Und ja, ihre Handlungsenergie ist dann häufig blockiert. Ne? Genau wie ihr Zorn. In diesen Fällen sucht Typ 9 gern nach Ablenkungen der Art, dass er dann ihm vertraute und bequeme Beschäftigungen und Tätigkeiten ausübt oder ihnen am liebsten nachgeht. Ne? Zum Beispiel Fernsehen oder Lesen sind so typische Beispiele. Ne? Aber es gibt zahlreiche andere, ne? je nach Konditionierung dieses Menschen. Frage Nummer 2. Fühlst du dich in einem Gespräch mit deinen Mitmenschen, ne, schnell unterbrochen, wenn ein anderer zum Beispiel beginnt zu sprechen, dich unterbricht, obwohl du noch nicht zu Ende gesprochen hast? Oder fühlst du dich in diesen Fällen eher weniger schnell unterbrochen? Also, der Hintergrund dieser Frage ist folgender. Typ 7 fühlt sich selten wirklich unterbrochen im Gespräch mit anderen, denn die 7er, die genießen es einfach auch, wenn andere zu ihren eigenen Ideen noch weitere vielfältige Möglichkeiten hinzufügen. Ne? Für 7er ist das aus ihrer Sicht so eine Art wunderbares Brainstorming, ne? Also ein Zusammentragen der unterschiedlichsten Gedanken und Ideen und bedeutet weniger eine Unterbrechung für sie. 7er sind ja bekanntlich interessiert an Neuem und Aufregendem, an Anregendem. Ne? Nur wenn andere die Ideen von Typ 7 anzweifeln, ne, oder gut oder gar inhaltlich kritisieren, ne, also irgendwie negativ reagieren auf ihre doch so positiven Ideen, dann fühlt sich auch der 7er stark unterbrochen im Gespräch mit dem anderen und manchmal auch sehr genervt. Typ 9 hingegen fühlt sich recht schnell genervt von Menschen, die ihn im Gespräch, in seinem Gesprächs- und Gedankenfluss unterbrechen. Neuner wollen einfach zunächst ihren Satz, ihren Gedanken, ihre neuen Ideen oder überhaupt ihre tollen Ideen komplett zu Ende führen, ne, bevor der Nächste anfängt zu sprechen. Ansonsten erwacht der an sich schlafende Zorn im Neuner langsam, nach und nach, und sie sind dann mitunter irgendwann so genervt oder auf jeden Fall recht genervt, wenn andere sie im Gespräch womöglich ständig unterbrechen, dann haben sie irgendwann die Nase voll und ziehen sich als Angehörige der Rückzugstriade mit den Typen 4 und 5 des Enneagramms innerlich nach und nach immer weiter zurück im Gespräch. Typ 9 empfindet solche Unterbrechungen nämlich meistens sogar als total respektlos ihm gegenüber, mitunter gar herabwürdigend. Er fühlt sich oft in seiner Würde so ein bisschen beeinträchtigt, denn Neuner fühlen sich in diesen Momenten dann ohnmächtig, klein und vom sich ständig unterbrechenden Gesprächspartner eben nicht mehr richtig gesehen und gewertschätzt. Dann sind Neuner manchmal so verwirrt und irritiert, dass sie plötzlich gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich mitteilen wollten, was sie innerlich oft sehr verärgert, auch wenn sie nach außen hin entspannt, relaxed, mit einem ist schon okay, mir fällt es vielleicht gleich schon wieder ein, reagieren. Denn sie wollen eben keine Konflikte mit ihren Mitmenschen, sondern streben stets nach Harmonie. Das ist ein Automatismus. Es ist gut, wenn sie sich das immer wieder bewusst machen, aber das ist ihnen in der Regel auch nicht bewusst, dass sie immer nach Harmonie streben. Gerade weil sie ihren inneren Zorn ja auch immer spüren, aber der wird ständig gedeckelt. Daher quatschen Neuner anderen auch ebenfalls nicht dazwischen. Die quatschen zwar ganz gern, aber nicht dazwischen. Fallen anderen eben nur selten ins Wort. Eben weil sie das selber so nervt und so, weil sie das so respektlos finden, wenn andere es bei ihnen tun. Frage Nummer 3. Stell dir einmal vor, du möchtest anderen eine interessante Geschichte erzählen. Zum Beispiel über einen bestimmten Vorgang in deinem Leben, der eben interessant erscheint aus deiner Sicht. Beginnst du bei der Darstellung des Inhaltes dieser Geschichte am liebsten direkt in der Mitte, also dort, wo es am interessantesten und spannendsten ist, dann bist du Typ 7. Oder aber beginnst du möglichst chronologisch deine Geschichte von Anfang bis Ende und Schritt für Schritt sich entwickelnd zu erzählen, dann bist du Typ 9. 7er und 9er sind beide sehr gute Geschichtenerzähler, erzählen gern schöne Geschichten, aber Typ 7 beginnt dabei selten von Anfang an. Diese innere Unruhe, diese geistige, rege Verstandestätigkeit in der 7, das führt dazu, also dass sie entsprechend auch, sie mögen es entsprechend ihrer lebendigen, quirligen Natur, mit dem Teil der Geschichte zu beginnen, der besonders spannend, interessant und faszinierend ist. Der sie also am meisten begeistert. Sie erzählen also ihre Geschichten in einer sehr lebendigen Weise, die sie selbst dann ebenfalls sehr lebendig wirken und auch werden lässt. Es ist auch sehr energetisch für sie, wenn sie ihre tollen Geschichten erzählen. Also 7er sind die Geschichtenerzähler schlechthin. 9er erzählen zwar auch gern Geschichten, lieben es aber hingegen, ihre Geschichten zeitlich aufeinanderfolgend, sich entwickelnd nach und nach zu erzählen. Also die müssen sich so entwickeln. Es muss so eine Einleitung und dann so langsam so ein Höhepunkt und so ein gutes Ende und so. Und alles so schön sich entwickelnd. Das mögen 9er. Sie haben eben diesen sogenannten Romanstil in ihrer Art. Erzählen gerne in epischer Breite. Besitzen eben einen Sprachstil, der alle Inhalte ihrer Geschichte prinzipiell als gleichwertig wichtig erachtet. Weil sie der Auffassung sind, dass die Darstellung sämtlicher Inhalte ihrer Erzählung wichtig für das insgesamte Verständnis ist. Typ 9 ist eben wichtig, dass er möglichst nichts Wichtiges in seinem Bericht vergisst. Daher geht er schrittweise und möglichst chronologisch vor. Er bemerkt dabei oft gar nicht, dass anderen diese Ausführlichkeit manchmal zu lang erscheint, gerade wenn er mit eher ungeduldigen Zeitgenossen im Gespräch ist. So, das müsste reichen im Rahmen der differenzierenden 3 Fragen, um Typ 7 und Typ 9 zukünftig gut und sicher voneinander unterscheiden zu können. Abschließend aus meinem Enneagramm-Lexikon noch einmal die Unterschiede zwischen Typ 7 und Typ 9. Schauen wir mal auf Seite, wo ist denn das hier? Da. Differenzierung Typ 7 und Typ 9. Da haben wir es. Also, beide Typen unterscheiden sich darin, dass der Epikureer Typ 7 tendenziell unbändiger, wilder, temperamentvoller und insgesamt gesehen schnelllebiger ist, während der Vermittler Typ 9 über ein mehr ausgeglichenes Temperament verfügt und insgesamt ein langsameres Tempo an den Tag legt. Epikureer, also die 7er, sind zweifellos an sich selbst orientiert, erkennen klar ihre eigenen Wünsche, Vorstellungen und Ansichten und können diese auch gut nach außen kundtun. Während Vermittler sich in aller Regel primär an anderen Menschen orientieren und an deren Meinungen und Anschauungen, wobei sie ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen tendenziell vergessen oder zumindest zurückstellen. Ja, das sind auch noch ganz wichtige Aspekte, ne? Diese Sache mit den Bedürfnissen und den Wünschen, ne? Das kann man sehr gut differenzieren, also auch sehr wichtig, ne? Diese zusätzlichen Informationen aus meinem Enneagramm-Lexikon. Gut, das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftig meine Videos nicht mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen. Möchten Sie den wöchentlich erscheinenden gratis Enneagramm-Newsletter beziehen oder haben Sie Interesse an der Facebook-Gruppe Enneagramm und Homöopathie, dann gibt es entsprechende Links unter diesem Video und Sie sind herzlich willkommen zu allem, ne, zu allen Angeboten. Sind Sie an der Heilung chronischer Beschwerden interessiert, dann verschaffen Sie sich bitte einen genauen Überblick auf meiner Webseite www.psychologische-homöopathie.de. Dort finden Sie umfassende Informationen rund um meine therapeutische Tätigkeit als Heilpraktiker und Homöopath in meiner Naturheilpraxis in Billerbeck bei Münster in Nordrhein-Westfalen. Insbesondere auch zahlreiche Beispiele in Form von veröffentlichten Zeitungsartikeln von mir, zum Beispiel auch gerade in Bezug auf die Enneagramm-Homöopathie, ne, die ja eine der drei wichtigen Säulen meiner homöopathischen Praxistätigkeit darstellt, wo man halt in den Artikeln sehr schön nachvollziehen kann, wie jahrelange Beschwerden dieser geschilderten, natürlich anonymisierten Patienten geheilt wurden. Ne? Also meines Erachtens sehr sehenswert. Schauen Sie mal vorbei auf meiner Homepage. Was Sie dort bei einem Homöopathen allgemein im Rahmen der sogenannten homöopathischen Erstanamnese erwartet, können Sie auch in einem meiner YouTube-Videos sich anschauen. Ne? Und zwar, das heißt, die homöopathische Erstanamnese beim Homöopathen, Patientenaufklärung. Dort stelle ich den genauen Ablauf einer solchen homöopathischen Erstanamnese ganz lebendig und gut nachvollziehbar dar. Auch zur Wirkweise der Homöopathie gibt es ein interessantes Video hier auf YouTube mit dem Titel Zur Wirkweise der Homöopathie. Schauen Sie sich das aber am besten nur dann an, wenn Sie vorurteilsfrei sind. Ne? Denn wenn Sie sowieso der Meinung sind, dass die Homöopathie Mumpitz ist, dann brauchen Sie sich da auch nicht überzeugen zu lassen. Okay. Zu guter Letzt abschließend noch einige schöne Aphorismen. Ne? Dieses Mal speziell mal wieder auf die heute differenzierten Typen 7 und 9 und ihren jeweiligen Grundleidenschaften genau abgestimmt. Also zunächst für Typ 7 und seiner Leidenschaft der Maßlosigkeit. Überschreitet man das Maß, so wird das Angenehme zum Unangenehmen. Oder ein weiterer Aphorismus. Freude und Leid sind Eheleut. Gut für Typ 7. Dann noch ein Aphorismus. Hab rechtes Maß in Speis und Trank, so wirst du alt und selten krank. Ja, das muss reichen. Drei Aphorismen für Typ 7. Und dann noch einige Aphorismen, also auch drei wieder für Typ 9 und seiner Leidenschaft der Trägheit. Trägheit ist die faule Schwester der Gelassenheit. Oder Trägheit ist aller Laster Anfang. Oder es ist ebenso viel Trägheit wie Schwäche daran, sich beherrschen zu lassen. Ja, an die 1000 solcher Aphorismen, Sprichwörter, Volksweisheiten, Denkanstößen etc. in Bezug auf die einzelnen Leidenschaften der neuen Enneagrammtypen finden Sie in meinem Enneagrammlexikon, ja, unter dem Stichwort Aphorismen in Bezug auf die Leidenschaften der Enneagrammtypen. So, jetzt sind wir wirklich am Ende. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Denken Sie immer daran, die Dosis macht das Gift. Und bleiben Sie entspannt und gelassen, ohne träge zu sein. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.